Thema meiner Predigt ist ein Christushymnus. Das heißt, der Text steht in Philipper Kapitel 2, Vers 5 und ich lese die Verse bis 11. 5 bis 11. Ist doch näher, ja. Also, danke. Ah ja, okay. Also ich lese uns jetzt Philipper 2, 5 bis 11. Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Großer Gott, barmherziger Heiland, Jesus, wir danken dir für dein Wort, für deine Gegenwart. Bitte hilf uns, mit dem Herzen zu hören und schenk uns auch die Bereitschaft, das Gehörte im Alltag umzusetzen. Amen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Mit diesen Worten beginnt ein Anbetungslied, das in den ersten Gemeinden immer wieder gesungen wurde. Ich weiß nicht, ob es das auch heute so gibt, vertont dieser Text. Es ist ein wunderbarer Hymnus, der wie andere Christuslieder immer wieder den Weg Jesus nachzeichnet. In Ehrfurcht und Dankbarkeit erinnern sich die ersten Christen gegenseitig an Jesu Herrlichkeit, an seine Menschwerdung und an seine Erhöhung. Das Anbetungslied im Philipperbrief beginnt mit einer Aufforderung und die lautet: Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Wo dies der Fall ist, wir also an Jesus glauben, ihm nachfolgen, auf ihn hören und zu ihm beten, da wird unser Leben, da wird das Zusammenleben der Gemeinde von Jesu Liebe bestimmt. Wir bekommen dann auch eine ganz andere, eine ganz neue Blickrichtung. Unsere Sinne und alles in uns ist auf das gerichtet, was Jesus seinen Jüngern vorgelebt und auch aufgetragen hat. Und diese Jesus-Gesinnung hatte Paulus gerne noch viel lieber auch bei den Philippern gesehen. Und das führt mich zu einem ersten Punkt, und der lautet: Menschengesinnung führt zur Menschenverachtung. Wenn Menschen wünschen, und das wissen schon unsere Volksmärchen, dann kommt viel an den Tag. Wäre es doch wie in der fabelhaften Mühle von Trips Drill, wo die Leute alt hereinspazieren und jung wieder herauskommen. Im Märchen vom Fischer und Sina Fru. Ja, da wünscht sich die Frau einiges. Es bleibt aber nicht bei ihren anfänglichen Wünschen, bei ihren menschlichen Wünschen. Nein, endlich möchte sie Kaiser sein. Nein, nicht doch, Papst möchte sie sein. Ja, schließlich ist auch das nicht genug, sie möchte Gott sein. Wie Gott, die Sonne aufgehen lassen und alles bestimmen. Vergegenwärtigt man sich dieses Wünschen, diese Tagträume etwas genauer, dann gewinnt man den Eindruck, dass Menschen alles sein wollen, nur nicht sich selbst. Nur keine Menschen, Zauberer ja, Herrscher ja, Übermenschen und Gottwesen ja. dankbare, zufriedene, ausgeglichene, hilfsbereite Menschen ist ihnen offenbar gar nicht so erstrebenswert. Viele sind mit sich selbst oft uneins. Sie leben, als wollten sie sagen, ich will nicht in meiner Haut stecken. Ich will nicht mit diesem Dialekt, mit dieser rundlichen Konstitution durch die Welt gehen. Ich will schön sein, ich will nicht erwachsen werden, ich will nicht arbeiten und auch nicht sterben und schon gar nicht müssen. Und diese Menschenverächter toben gerne ihre Grenzen, gegen ihre Grenzen und verachten und verfluchen ihre kleinen Kräfte und Gaben. Wehe, wenn sich dann dieser Menschenhass da noch gegen die eigene Person richtet, weil sie so schwach, so unvollkommen ist und ihren Träumen nicht folgen können. Da lauert die Selbstvernichtung. Aber es ist auch möglich, dass andere diese Soße ins Gesicht bekommen. Die oben oder unten oder die daneben und schon ist das ganze Klima verdorben. Nichts verwüstet die Gemeinschaft gründlicher als jemand, der es vor Gott und Menschen nicht bei sich aushält, der nicht zufrieden mit sich selbst ist. Immer sind es dann die anderen, die Objekte und Opfer. Harmonisches Miteinander und füreinander. Wie soll es das geben, wenn jemand ständig aber über sich selbst und die anderen hinausfliegen will? Wenn Geltungsdrang die Triebfeder der Wünsche ist, gab es nicht schon bei den Jüngern den Versuch, die besten Plätze im Himmel für sich zu ergattern? Und nach Pfingsten in den ersten Gemeinden die Versuchung dann auch der Selbsterhöhung? Ich gehöre zu Paulus, natürlich. Nein, ich gehöre zu Apollos. Ich gehöre zu Kephas. Nein, ich gehöre zur Christusgemeinde. Ich bin ein glaubensvoller Geistchrist. Du bist bloß ein Christ zweiter Klasse. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre willen, schreibt Paulus. Ja, aber wenn ich mich partout erhöhen will und die anderen zum Beifall spenden benötige, dafür gibt es ja immer genügend Gründe, genügend Motive. Der Apostel wird all diese Killer, all diese Zerstörer der Gemeinschaft vor Augen haben, die ihm vor unserem Textabschnitt die Feder diktiert haben. Wenn jemand nicht Mensch sein will, wie Gott ihn haben möchte, wächst leicht dieses ungöttliche Riesen-Ich, dieses unersättliche Riesen-Ich heran, das Gemeindespaltung und Gesellschaftsspaltung betreibt und das die verschiedenen und gegensätzlichen nicht zusammenhalten will. Paulus weiß, warum er hier von dem spricht, der so ganz anders lebte, so ganz anders handelte, als wir alle miteinander, nämlich Jesus Christus. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt. Jesus' Gesinnung führt durch Erniedrigung zur Erhöhung. Es ist ja erstaunlich, was in diesem Hymnus von unserem Herrn gesagt wird. Er wollte tatsächlich Mensch sein. Ungeachtet der Höhe, die er innehatte, war er ein Mensch unter dem Joch des Lernenmüssens. Mit Arbeit und Mühe, eingezwängt in die Verhältnisse aus Galiläa und ausgerechnet zur Römerzeit. Eine Knechtsgestalt, ein Diener, ein Mensch mit Fleisch und Blut wie wir. Er ward den Menschen gleich. Das heißt, er stellte sich nicht über die Menschen. Er tauchte auch nicht unter ihnen weg. Er war nicht unnahbar. Und dazu einige Beispiele. Eine Dirne dringt ein in das Haus eines Pharisäers, wo Jesus zu Gast ist. Die Frau benetzt unter Tränen die Füße Jesu. Und der Prophet aus Nazareth, Nazareth lässt sich diese ungewöhnliche Huldigung auch gefallen. Die Reaktion bei den frommen Hausherren ist Unwillen, ja sogar Entsetzen. Wäre dieser ein Gottgesandter, er müsste die Frau mit dem schlechten Ruf doch von sich stoßen. In Qumran, in dem wüsten Kloster am Toten Meer, wo die Frau sowieso nicht viel galt, da hätte man zweifellos so gedacht und auch so gehandelt. Ein anderes Beispiel. Als Jesus sich im Haus des Zachäus, der ein Oberster der Zöllner war, als Gast einlädt, murren die Leute und sprechen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und noch am Kreuz kümmert sich Jesus um ein gestrandetes Leben. Die Gleichnisse Jesus sind erfüllt von dem Reichtum der erbarmenden Güte Gottes. Das verirrte Tier wird auf der Schulter des guten Hirten zur Herde zurückgebracht. Die in Staub gefallene Münze wird aufgehoben. Dem unwürdigen Sohn wird bei der Heimkehr in das Vaterhaus ein Freudenfest bereitet. Der Vater eilt ihm entgegen und schließt ihn in seine Arme. Und am Beispiel des älteren Bruders wird gezeigt, wie es Gott mit Traurigkeit erfüllt, wenn die Guten und Braven sich nicht mitzufreuen vermögen, dass Gott so gütig ist. Und wir wollen jetzt auch nicht vergessen, allein um diese Haltung, allein wegen dieser Verkündigung hat Jesus Christus den Weg zum Kreuz gehen müssen. Eine Radikalisierung der Tora-Forderung des Gesetzes hätten die Schriftgelehrten und Pharisäer ohne weiteres gelten lassen. Dass Gott ganz anders urteilt, also wie gesagt, eine Radikalisierung der Gebote des Gesetzes hätten die Pharisäer gelten lassen. Dass Gott ganz anders urteilt, dass er die Armen umarmt, dass er den Verlorenen gut ist, dieses Verhalten rüttelt an den Fundamenten der gültigen Religion. Ja, es wurde als Gotteslästerung sogar empfunden. Jesus war nicht die Attrappe. Jesus war wirklich nicht die Attrappe von einem Menschen. Nein, er war wirklich ganz, ganz Mensch. Ein Mensch so wie wir. Mensch im Original. Jedoch nicht gegen Gottes Weisungen rebellierend. Nicht fluchend, auch nicht die anderen verachtend oder abwertend. Sein Leben war authentisch. In der Einsamkeit und im Gebet erhielt er von Gott Weisung. Und dort schöpfte er Kraft für sein Handeln. Er war und blieb ein auf Gott hörender und das wirklich ohne Vorbehalte bis hin zum Tod. Und auch da floh er nicht, auch da blieb er bewusst Mensch. Als ihm am Kreuz alle menschliche und göttliche Gemeinschaft aufgekündigt wurde. Die Bibel sagt, verflucht ist, der am Kreuz hängt. Und auch da blieb Jesus ein Segen für seine Gegner, wenn er unter größter körperlicher und seelischer Qual für seine Feinde bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und noch vom Kreuz herab wird er zum Segen, indem er sich für seine zurückbleibende Mutter sorgt und den elenden Mitgehängten in seinen persönlichen Schutz nimmt. Noch vom Kreuz herab wird er zum Segen, indem er in aller Gottverlassenheit unser aller Not und Einsamkeit zu Gott strahlt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Gottes lieber Sohn. Der einzig wahre Mensch kommt auf diese Erde. Johannes schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, an dem kein Makel war, an dem keine Sünde klebte, der keinem etwas Böses tat, einer durch und durch sündigen, verkehrten und vertreten Welt preisgegeben. Bedenken wir, Gottes lieber Sohn, von der Kirche der Pharisäer und Sadduzäer unversöhnlich verurteilt und hingerichtet. Selbst voller Liebe und Versöhnung und doch lieblos verstoßen. Gott wird Mensch und die Menschen töten Gott, wenn uns das nicht vom Hocker reißt. Keiner hat dem Menschsein mehr Würde verliehen. Keiner hat dem Menschsein höhere Ehre erwiesen als Jesus. Die Leute, die über sich selbst und die anderen hoch hinaus wollen, werden immer nur angemaßte, falsche Damen und Herren sein. Ihnen gilt das Wort, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Die Welt hat einen anderen Herrn, der sich das Menschsein etwas kosten ließ und der es ausfüllte bis ganz nach unten. Und von ihm heißt es, dass er gehorsam lernte bis zum Tode am Kreuz, Hebräer 5, Vers 8. Jesus steht dort, wo Menschen aus welchen Motiven auch immer aus aller menschlichen Gemeinschaft separiert und ausgestoßen werden. Dort steht auch Jesus, auch in unserer Zeit. Und bei solcher Erniedrigung des Menschen, Freundes und Gottessohnes verhüllt die Sonne am Himmel ihren Schein. Und Finsternis zieht über das Land herauf. Dort, wo das Kreuz, wo Jesus am Kreuz hängt. So lesen wir es in der Leidensgeschichte, in den Evangelien, in Lukas Evangelium 24. Und warum? Und wozu geht Jesus diesen Weg eines sterbenden Weizenkorns? Er geht ihn, um Gottes Willen zu erfüllen, um dorthin zu gehen, wo eigentlich wir hingehören. Stellvertretend für uns geht er in die tiefste Tiefe menschlicher Schuld und Gottesferne, dort, wo es mit aller Menschenherrlichkeit total aus ist. Er geht diesen Weg freiwillig und er geht ihn auch ganz bewusst. Er nimmt dieses brutale Leiden auf sich, damit er so nach Gottes Rat alle Sünden der Welt auf sich nehme, sie sühne und so Gottes Name heilige und Gottes Gerechtigkeit offenbar mache. Er geht diesen Weg, damit auf Golgatha der Boden bereitet werde, auf dem Gott sündige und dem Tod verfallene Menschen in einer einmaligen, ja, man kann sagen, nie dagewesenen Liebe als seine Kinder und Erben annehmen kann, um uns mit Gott zu versöhnen. Um uns mit Gott zu versöhnen, ohne dabei seine Heiligkeit und Gerechtigkeit aufzugeben. Das ist das Geheimnis von Golgatha. Gott hat es so und nicht anders gewollt. So hatte er es vor langen Zeiten prophezeit durch die Propheten. So ist es in Erfüllung gegangen. Und darum heißt es am Schluss unseres Textes, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. Paulus erinnert hiermit an das Geschehen von Ostern und Himmelfahrt. Mit anderen Worten, Gott ruft den Gekreuzigten und Geächteten aus der Tiefe des Todes herauf, zu seiner Rechten und macht ihn zum Herrn über alles. Zum Herrn über alles, über Himmel, über alles im Himmel und auch auf Erden. Über das Sichtbare und Unsichtbare. Alle, auch die Verleumder und Menschenverächter, werden einmal vor diesem Herrn erscheinen und ihm, dem Gottessohn, die Ehre geben müssen. Das ganze Weltall, mit allem, was in ihm lebt, wird einmal vor ihm niederknien und ihn als den allein wahren Herrn und Sieger über alle Mächte im Himmel und auf Erden anbeten. Ihr Lieben, so wie der Künstler, der auf einer Gemäldeausstellung sein Kunstwerk erklärt, dann am Schluss einen Augenblick zurücktritt, damit wir das Geschehene noch einmal in uns aufnehmen können, auf uns wirken lassen können, so bricht nun der Apostel hier ab und fügt diesem Bild kein Wort mehr hinzu. Aber das, was er damit sagen will, ist deutlich. Schau, schau es dir nur an. Schau es dir nur recht an, dieses Bild Jesu. Das, was wir gehört haben. Was in den Evangelien aus so vielen Seiten uns vor Augen gemalt wird. Schau es dir an. Und das führt mich zu einer dritten Wahrheit. Jesus Gesinnung schafft neue Menschen. Damit wir es uns gut merken können. Der erste Punkt, Menschengesinnung führt zur Menschenverachtung. Zweiter Punkt, Jesusgesinnung führt durch Erniedrigung zur Erhöhung. Und jetzt letztens, Jesusgesinnung schafft neue Menschen. Die Aufforderung anfangs, an jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, sagt uns, wer auch immer du bist, du sollst nicht so bleiben, du darfst nicht so bleiben, musst nicht so bleiben, wie du bist. Du darfst, kannst und sollst anders werden. Ein von Sünde und Tod erlöster Mensch, eine neue Schöpfung. Und der Weg zu dieser Erfahrung heißt, schau auf ihn. Ich denke, viele wissen, dass es einen Spurgeon gibt, den größten, man sagt ja, der ist der größte Prediger, den es je gab, weil er umfassend predigen konnte. Und wie er zum Glauben gekommen ist, schreibt er in einem seiner Bücher. Da hat ein älterer Prediger immer nur gesagt, schau auf ihn, schau auf Jesus, sieh, sieh, sieh. Das lesen wir auch im ersten Johannesbrief. Nicht viel erklären, schau dir dieses Bild Jesus nur gründlich an. Das hat ihn letztlich zum Glauben gebracht, zum Glauben an Jesus. Ja, Jesus steht nicht vor uns wie ein großartiges, vergoldetes, leuchtendes, aber doch Todesdenkmal längst vergangener Zeiten. Sondern Jesus steht vor uns als der Lebendige, als der Erhöhte, als der Allgegenwärtige. Er steht vor uns als der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und an diesem Sieg möchte er uns teilhaben lassen. Darum, gelobt sei Gott, der uns Sieg gibt, der uns alle Zeit gibt durch Jesus. Er will uns Sieg geben in allen Lebenssituationen. Er steht vor uns als der gute Hirte auch, als der große hohe Priester, zu dem wir, du und ich, täglich kommen dürfen, mit all unserer Not. Er steht vor uns als der uns unendlich Liebende. Wer auf Jesus schaut, nicht flüchtig, nicht oberflächlich, nicht ausweichend oder voreingenommen, nicht unverbindlich, sondern ehrlich, aufnahme- und lernbereit, erfährt letztlich Verwandlung, Veränderung. Der wird je länger, je mehr von der Liebe Jesu entzündet und umgeformt. Der erkennt, wenn einer, dann ist es er, der unser Leben aus Einsamkeit, Eintönigkeit und sündiger Zwanghaftigkeit herausretten kann. Er ist wahrhaftig der Heiland der Welt, der König aller Könige. Wenn wir die Augen des Herzens auf Jesus richten, dann hat dieses Sehen eine geheimnisvolle Prägekraft. Es vermag aus einem Egoisten, einem Liebenden, aus einem Narzissten oder Tyrannen ein echtes Ebenbild Gottes machen. Die Geschichte von Zachäus ist die Geschichte von der Prägekraft des Sehens. Diese Geschichte ist uns ja gut bekannt. Ich möchte nur diesen einen Aspekt herausnehmen. Zachäus steigt auf einen Baum, um Jesus besser sehen zu können. Keiner beachtet ihn groß, doch Jesus bleibt stehen und er sieht ihn an. Er sieht ihn an mit den barmherzigen Augen des guten Hirten, der nicht will, dass sein Leben vor die Hunde geht. Und Zachäus spürt diesen liebevollen Blick und erkennt, dass Jesus der Herr ist, der ihn nicht verdammt, und er ändert sein Leben. Er beschließt, die Hälfte seines Reichtums zu verschenken und allen, die er betrogen hat, 4-mal so viel zurückzugeben. Liebe Gemeinde, der Christushymnus, der Predigttext aus unserem Kapitel, Philipper Kapitel 2, ist eine Meisterzeichnung, denn mit wenigen Strichen wird ein kostbares und gewaltiges Bild von Jesus gezeichnet. Wenn wir es mit den Augen des Herzens ansehen, begegnet uns Gott, bekommen wir eine Chance, verändert zu werden. Wer an Jesus glaubt, sein Leben ihm anvertraut, mit aller Schuld und allen Sorgen, der empfängt Vergebung, der empfängt Befreiung, der empfängt Entlastung und neue Zuversicht. Gemeindeentwicklung, Konferenzen sind gut, aber sie generieren noch kein neues Leben. Das bewirkt allein Jesus. Er schenkt Gewissheit und wirkt durch seinen Geist Frucht der Liebe. Entscheidend ist, dass jeder von uns aus ganzer Überzeugung sagen kann, er ist der Herr, Jesus gehört mein Leben. Er ist mein Zufluchtsort, er ist meine Zukunft, er ist auch der Antrieb für mein Engagement. Christsein heißt für Paulus, ganz auf Jesus zu setzen, dem Licht der Welt, der Teufel, Tod und Welt überwunden und besiegt hat. Ja, immer wieder soll uns sein Bild vor Augen stehen. Alles, was sein Leben abbildet, soll uns formen. Herzliche Liebe, Freundlichkeit, Lindigkeit, Nachsicht und Wärme, geduldiges Hinhören, Ernstnehmen des anderen, Fairness, Unbestechlichkeit, Unparteilichkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit. Das alles war, was so sehr unsere Gesellschaft fehlt, was sie auch spaltet, wohnt und strömt in Christus Jesus. Wir können Jesus nicht kopieren, aber wir können uns seinem Geist aussetzen. Und wo das geschieht, beginnt für uns ein neues Kapitel, ein neues Lernprogramm. Dann frage ich danach, wie kann ich ein besserer, freundlicher Ehemann sein, ein fairer Politiker, ein gerechter Vorgesetzter und Arbeitgeber? Wie kann ich helfen, statt zu zerstören, materiell oder verbal? Wie kann ich dienen? Was kann ich tun, dass Menschen zu Jesus finden? Welches Hilfsangebot kann ich in die Stadtmissions-App stellen? Ich habe mich gefreut, was da alles drin steht. Was kann ich Gutes bewirken? So gilt es immer wieder neu zu fragen und Gutes zu tun. Ihr Lieben, ich bin am Schluss, aber ich fasse noch einmal zusammen zum besseren Behalten. Erstens, Menschengesinnung führt zur Menschenverachtung. Da dreht sich alles nur um das eigene Ich, um Geld, Macht und Ehre. Andere ausstechen, überrunden, übervorteilen, diffamieren. Immer wieder begegnet uns dieser gnadenlose Geist des menschlichen Lebens, der menschliches Leben zerstört. Zweitens, Jesusgesinnung führt durch Erniedrigung zur Erhöhung. Jesus war ganz Mensch, wie wir sein sollten, nicht gegen Gottes Weisung rebellierend, sondern wahrhaftig voller Geduld und Liebe bis zum Tode am Kreuz. Den Menschen mit ihren Machtansprüchen und Streben nach Ehre gnadenlos ausgeliefert, lieblos verstoßen, unversöhnlich hingerichtet, aber selbst voller Versöhnung. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind und auch unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und die dritte Wahrheit? Jesus' Gesinnung formt neue Menschen. Jesus Christus im Glauben annehmen, uns von ihm die Schuld vergeben lassen, ihm nachfolgen, sein Bild auf uns wirken lassen, immer wieder neu, bewirkt neues Leben. Im Meisterporträt Jesu, das der Christushymnus vor uns ausbreitet, liegt eine geheimnisvolle Kraft. Und es liegt an uns und ist für unsere Zukunft entscheidend wichtig, von dieser Kraft zu schöpfen, den Glaubensblick auf diesen Herrn zu wagen, von seiner Liebe zu tanken und neue Hoffnung zu gewinnen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du großer Gott und König, wir beten dich an. Wir loben deinen herrlichen Namen, der über alle Namen ist. Du bist es wert, dass wir dir allein die Ehre geben. Wir können es nicht ermessen, was es dich gekostet hat, die Herrlichkeit beim himmlischen Vater zu verlassen, Mensch zu werden wie wir, der Sünde ausgesetzt. Du hast alle Versuchungen, Prüfungen und Verlockungen des Teufels widerstanden. Du bist nicht dem Zauber dieser Welt erlegen, sondern hast den Weg der Armut, den Weg des Dienens und Leidens für uns gewählt. Danke für diese unaussprechliche Liebe. Danke, dass du für uns gehorsam geworden bist bis zum Tode am Kreuz. Dass wir in dir eine ewige Erlösung haben. Frieden mit Gott. Lebendige Hoffnung. Du, unser Herr und Heiland, wir beten dich an. Lass uns auf dich sehen. Wirke in uns durch deinen Geist, dass wir dir in Liebe und Demut nachfolgen und uns von dir, von deinem Bild prägen lassen, damit alles Hohe und Selbstsüchtige in uns sterbe. Amen.